Jetzt lasst unsere Bibel aufschlagen und wir möchten Epheser Kapitel 1, Vers 18 bis 23 uns anschauen. Da ist das Gebet des Paulus für die Epheser. Es ist immer interessant zu beobachten, wie ein Mensch betet. Und so wie ein Mensch betet, spürt man etwas, wie er geistlich zu einer Sache steht. Und wie Paulus die Apostel lieb gehabt hat. Er hat die Ältesten nach Ephesus eingeladen, nach Milet eingeladen. Das Tor von Milet, durch das Paulus durchgegangen ist, steht hier im Pergamonmuseum. Könnt ihr angucken. Durch dieses Tor ist er durchgegangen. Und dann hat er mit den Ältesten ein Gebet gesprochen, dass sie sich niedergekniet hat, gesagt, ich habe euch ermahnt. Können wir in der Apostelgeschichte nachlesen. Ich habe euch unter Tränen ermahnt. Ich habe euch besonders ermahnt. Also Paulus hat beides. Öffentlich hat er sie ermahnt, ihnen Ratschläge gegeben. Ermahnt meine ich ermutigt. Und so weiter. Und dann sagt er, nach meinem Abscheiden werden gräuliche Wölfe kommen. Wenn ich weg bin, also da werden viele Wölfe kommen, die werden die Gemeinde nicht verschonen. Und der Teufel greift immer dann an, wenn der Hirte nicht da ist oder wenn man nicht aufpasst, wenn man nicht wacht, dann greift er immer ein. Und wir müssen immer aufpassen, wenn wir uns stark fühlen, wenn wir gesegnet sind, wenn wir erfolgreich sind, wenn es alles so schön glatt geht, dann kommt irgendwo so Seitenhieb oder irgendwo so ein Seitenangriff auf uns. Und hier betet Paulus für die Epheser, ist ein Modell, wie man für andere betet, wie man nicht egoistisch betet, lieber Gott, segne mich, segne uns, segne mein und segne, was weiß ich, immer nur mir, sondern wie man für andere betet. Fürbitte ist etwas ganz Gewaltiges, das zeigt Paulus. Und er zeigt uns, wie man kraftvoll betet, proklamativ betet. Lasst uns das hören. Er öffne euch die Augen. So betet er. Er öffne euch die Augen, der Herr, damit ihr das Ziel seht. Also das ist ein Gebet. Er betet es und er sagt, was Gott tun muss. Er befiehlt was, dass er euch die Augen öffne. Gott öffne ihnen die Augen. Du solltest, wenn du für andere Menschen betest, dann solltest du fast wie ein Befehl aussprechen. Herr, öffne ihm die Augen. Herr, bewege ihn. Herr, berühre ihn. Herr, lass dies und das, du musst Gott sagen, was er tun soll. Du solltest Gott sagen, was du tun sollst. Den Geistern musst du befehlen, Gott musst du befehlen. Gott wartet auf diesen Befehl und er tut nur das, was du ihn bittest und nicht als Bettler. Wir sind nicht Bettler Gottes. Wir sind Kinder Gottes und wir sind Diener Gottes. Und wir arbeiten mit Gott zusammen. Gott befiehlt mir, was ich machen soll. Und ich darf ihm sagen, Chef, kannst du das machen? Chef, könntest du dorthin gehen? Chef, könntest du das veranlassen? Chef, sag du ein Machtwort. So haben die Jünger gebetet. Das ist es. Paulus liegt hier, obwohl er vielleicht die Apostel gar nicht so groß kannte, er liegt auf der gleichen Ebene wie die Apostel. Als die ausgepeitscht aus dem Gefängnis rauskamen, Petrus und Johannes, kamen sie zu den Ihrigen. Und haben sie gebetet, Herr, bewege deinen Arm, lass Zeichen und Wunder geschehen, lass die Menschen sehen. Das ist das Gebet des Neuen Testaments, lass Zeichen und Wunder geschehen. Die setzen Zeichen und Wunder frei. Vielleicht sagst du auch, Herr, lass in meiner Familie Zeichen und Wunder geschehen, in meinem Geschäft Zeichen und Wunder geschehen, in meinem Körper Zeichen und Wunder geschehen. Donner und Blitz kommt von Gott. Und nur er kann das veranlassen. So, Herr, lass donnern, lass blitzen, lass rauschen, lass tönen. Er öffne euch die Augen, damit ihr das Ziel seht, zu dem ihr berufen seid. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch in Gemeinschaft mit seinem ganzen Volk bestimmt hat. Er lasse das geschehen. Ihr sollt begreifen. Das ist Gebet des Paulus. Du siehst also, das Gebet des Paulus ist eigentlich ein Kommandieren, ein Reden, ein Befehlen, ein Diktieren. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er uns den Glauben oder in uns den Glauben wirkt. Denn es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der Christus am Werk war, als er ihn von den Toten aufweckte und in der himmlischen Welt an seine rechte Seite setzte. Dort herrscht Christus jetzt über alle unsichtbaren Mächte und Gewalten ohne Unterschied. Also Jesus herrscht über alle Gewalten und Mächte, hör gut zu, ohne Unterschied. Egal ob es Erzengel Gabriel ist oder Herr Luzifer ist. Er herrscht ohne Unterschied über alle Mächte. Ist das nicht großartig? Mein Heiland, mein Jesus Christus herrscht über alle Mächte ohne Unterschied. Ob es gute Mächte sind oder schlechte Mächte sind. Er hat sie alle am Schlawittchen, unter Kontrolle, in seiner Hand. Er herrscht. Dort herrscht jetzt Christus über alle unsichtbaren Mächten. Ich muss über den Teufel nicht herrschen. Und ich muss nicht über die Engel herrschen. Er herrscht über die Engel. Er herrscht über die Dämonen. Er herrscht über die unreinen Geister. Und deshalb müssen wir ihm sagen, was passieren soll. Wir haben es in unserer Hand. Wenn wir nichts sagen, passiert nichts. Dann passiert genau das, was die Mächte tun sollen. Dann sagen die Mächte nämlich, wenn du schweigst, dann reden die Mächte. Und deshalb ist es so wichtig, bevor die den Mund aufmachen, solltest du den Mund aufmachen. Bevor die handeln, solltest du anfangen, vor Gott zu handeln. Und dann hier weiter. Ohne Unterschied herrscht er. Weder in dieser noch in der kommenden Welt gibt es eine Macht, die ihm nicht unterworfen ist oder sei. Es gibt keine Macht, die ihm nicht unterworfen sei. Deshalb sagt Jesus auch, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Mir ist gegeben alle Gewalt. Ihm sind alle Mächte unterworfen. Und dann, Gott hat alles ohne Ausnahme in seine Gewalt gegeben. Paulus betont in seinem Gebet, das ist eine Proklamation, was er macht. Gott hat alles ohne Ausnahme in seine Gewalt gegeben. Ihn aber, den Herrn über alles, gab er der Gemeinde zum Haupt. Die Gemeinde ist sein Leib. Er, der das All erfüllt, wirkt in der ganzen Fülle seiner Lebensmacht. Gewaltige Worte für mich. Gewaltiges Programm. Gewaltige Proklamation. Er wirkt alles. Er ist alles. Und das ist, was ich heute Abend weitergeben möchte. Wenn du das begriffen hast, was Gott wirklich ist. Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Wenn du weißt, mein Herr ist der König, dann wirst du dich nicht mehr so zimperlich und zapperlich benehmen. Dann wirst du dich nicht mehr so benehmen. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns wirkt. Du sollst begreifen, wir haben seine Autorität. Er ist das Haupt der Gemeinde. Wir sind ihm gleich. Verstehen wir? Glaubst du, dass wir ihm gleich sind? Lasset uns Menschen machen nach unserem Bild, hat er gesagt. Also Gott hat einen Plan, dass wir ihm gleich sind. Wir sind teilhaftig der göttlichen Natur. Wir haben sein Format. 1,75 ist Jesus groß, weil ich auch 1,75 bin. Ich glaube, dass Jesus für mich nicht größer ist als 1,75. Mein Jesus. Sonst, wenn er größer wird, das explodiert es, platzt es nicht, gibt's Risse in der Haut. Kleiner, 1,75. Für dich ist es vielleicht 1,54 oder 1,63. So groß wie du bist, so groß ist dein Jesus. Christus in uns. Wenn er ein bisschen dicker ist, ist er ein bisschen dicker, dieser Herr Jesus. Wenn er ganz dünn ist, ist er ganz schlank und dürr. Wir haben seine Kraft in uns. Die Kraft, die du hast, ist nicht deine Kraft, wenn du jetzt Kind Gottes bist. Du lebst in einer übernatürlichen, einer anderen Kraft. Du hast seinen Trost, du hast seinen Sieg, sein Segen in dir, sein Geist in dir. Wir haben seine Genen, sein Wesen, seine Art. Wir haben das alles in uns. Ich muss das Reich Gottes nicht irgendwo außerhalb suchen. Es ist furchtbar. Die Kinder Gottes, die ganz besonders Charismatiker und Pfingstler, die suchen immer, Pastor, hast du ein Wort für mich? Bruder, hast du ein Wort für mich? Schwester, hast du ein Wort für mich? Du brauchst kein Wort von irgendjemandem, du hast Gottes Wort. Amen. Die Bibel ist voll von Gottes Worten, du brauchst gar nicht. Und wenn jemand zu dir kommt und sagt, hör mal, der Herr zeigt mir, geh heute nach Afrika. Oder mach das und das und das und das und das und das. Weißt du, du kriegst Nervenzusammenbruch. Und die meisten Christen haben Nervenzusammenbruch. Ganz besonders Charismatiker, die mehr vom Heiland möchten. Und wenn du mehr vom Heiland möchtest, der Teufel weiß ganz genau, wo er einhaken kann. Du weißt es ganz genau, was du bist. Wenn du den Wunsch, nie nach Afrika zu gehen hast, wirst du nie nach Afrika gehen. Aber wenn du den Wunsch nach Afrika hast, keine 10 Pferde halten dich auf, dass du nicht nach Afrika kommst. Nur als Beispiel. Der Wunsch muss in uns drin sein. Und wenn jemand kommt und sagt, so spricht der Herr, dann muss er genau das sagen, was in deinem Herzen schon längst drin ist. Und das offenbaren und nicht irgendwelchen Schmarrn erzählen. Vielleicht kommen, das erlebe ich ständig, da kommen die Leute, du wirst dann und dann den und den heiraten. So ein Blödsinn. Ich weiß, wen ich heiraten will und nicht. Verstehst? Und so weiter. Und vielleicht habe ich gar nicht den Wunsch zu heiraten. Könnte durchaus drin sein, dass ich den Wunsch gar nicht habe. Ich möchte lieber ledig sein. Könnte ich vielleicht mehr in meinem Leben machen oder sowas. Aber dann ein dummes Geschwätz mir aufzubrummen und dann kriegen die Geschwister dicken Kopf und Probleme. Der Herr hat gesagt, ich sollte heiraten, aber eigentlich habe ich gar keine Lust zu heiraten. Ich habe ganz was anderes Lust. Ich möchte Karriere machen, ich möchte das machen, ich möchte das machen, ich möchte noch studieren, ich möchte noch die Welt sehen und ich möchte dort und dort noch hingehen. Ich habe keine Lust zum Heiraten. Aber du siehst, Leute versuchen zu manipulieren. Und wie arbeitet der Teufel? Entweder manipuliert er oder er dominiert. Von oben herab oder von unten her. Erlaube das nicht von den ganzen frommen Brüdern und Schwestern. Schmeiß sie alle zum Fenster raus. Denn die haben nichts zu suchen in deinem Leben. Wenn Gott etwas von dir will, wird er dir sagen und dann wird er auf so eine feine Art als Gentleman kommen und sagen, ich will dir eine Geschichte erzählen. Und dann erzählt er eine nette Geschichte oder dann passiert es, dann hast du den Wunsch in dir, Gott wird uns nie und nie und nie vergewaltigen. Der Teufel vergewaltigt, der Teufel erpresst die Menschen, der Teufel manipuliert die Menschen. So, wir haben die Kraft Gottes, das Reich Gottes, das Wesen Gottes, die Natur Gottes, die Genen Gottes in uns. Halleluja! Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Sei, das ist das erste Stichwort, an dem ich mich aufhalte. Sei Kind Gottes. Und jedes Kind Gottes ist anders. Das, was mir passt, passt dir nicht. Und umgekehrt. So, jeder ist etwas Spezielles. Jeder ist ein Original von Gott her. Und du bist ein Original. Lass uns zusammen sagen, ich bin ein Original. Manche glauben es nicht. Lass uns nochmal sagen. Ich bin ein Original. Lass doch die unsichtbare Welt glauben, dass du ein Original bist. Gott hat dich als ein Original geschaffen. Und stell mal vor, es gibt zweimal Johannes Matutis. Es gibt Mord und Totschlag. Weißt du, dieses Klonen mag ein Segen sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, neben mir steht noch einer, der genauso denkt und genauso ist wie ich. Oh, ich würde den Kerl packen. Weißt du, der würde an mir zweifeln und ich würde an ihm zweifeln. Aber Gott sei Dank, Gott hat uns als Originale geschaffen, jeder für sich. Preis Gott. Und wir sollen nur Christus gleich sein. Wir haben seine Kraft, seinen Geist in uns. Wir haben seine Autorität. Und du solltest sie gebrauchen. Ich komme, und das ist, Nadine, das ist für dich ganz gut. Und für andere, die irgendwo Geschäft haben. Ich kam zu einem Geschäftsmann in Süddeutschland bei Heilbronn. Und was heißt, er war Glied in meiner Gemeinde. Er sagt, Bruder Matutis, mein Geschäft geht pleite. Da läuft absolut nichts mehr. Ich habe keine Aufträge mehr. Es geht alles bergab. Und das vor 20 Jahren. Und dann habe ich gesagt, Bruder, was soll ich machen? Wann hast du Feierabend? Er sagt, eigentlich habe ich gar keinen Feierabend. Ich muss Tag und Nacht arbeiten. So, und dann er hat Maschinenbau gehabt. Und seine Firma war Maschinenbaufirma. Und habe ich gesagt, Bruder, ich will dich besuchen in deinem Betrieb. Und wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir sind durch die Firma, da waren diese ganzen Kisten voll mit Metall, die produziert waren und nicht verkauft. Wir sind zurückgegangen, wir segnen diese Kisten, diese vollen Kisten, die nicht abgesetzt wurden, die keinen Auftrag, die einfach nicht mehr laufen, nicht funktionieren. Wir haben die gesegnet, vielleicht 2 Stunden. Wir sind durch die Firma gegangen und einfach nur gesegnet, 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 gesegnet. Und gesagt, und diese Kiste sollte verkaufen. Und er sagte, wenn ich die Kiste verkaufe, dann kann, und so weiter. Und dann diese Kiste. Und wir haben angefangen, die Kisten zu segnen, eine Kiste nach der anderen zu segnen. Verrückt. Wenn das jemand gesehen hätte, sind 2 Beklopfte. Aber weißt du, die meisten Menschen, die wissen nicht, wie man den Segen Gottes freisetzt. Das, was töricht ist in dieser Welt, ist dort eine Macht. Und wir müssen den Geistern befehlen, wir müssen den vollen Kisten befehlen. Kisten, guck, dass ihr rauskommt. Wir brauchen Nachschub. Wir brauchen Geld, wir brauchen Devisen. Wir brauchen Aufträge. Du musst den Kisten befehlen. Sprich zu deinem Berg, hat Jesus gesagt. Er hat es getan. Der Sturm kam und die Jünger rudern, die denken rudern. Das ist die Antwort, wer Probleme löst. Mit Rudern löst du keine Probleme. Mit Arbeiten, hör mal, von der Arbeit ist noch niemand reich geworden. Reich wird man vom Geschäft. Die haben gerudert und gekämpft und gemacht. Von Rudern hat der Sturm nicht aufgehört. Der Sturm hat keine Notiz von denen genommen, solange sie gerudert haben. Aber als der Heiland aufstand und sagte, Wind, sei still. Die Wellen legten sich. Da haben wir, glaube ich, das schöne Bild da drüben, wo die Wellen sich legen. Ich denke, oder irgendwo, ich habe hier ein schönes Bild, wo Jesus den Sturm stillt. Wo Jesus den Sturm stillt. Wind, sei still. Und du solltest aufstehen gegen den Wind und sagen, Wind, sei still. Egal, was es ist. Autorität. Gebrauche die Autorität, die er hatte. Weißt du, was Jesus sagt? Lernet von mir. Ich habe einer der nächsten Tage die Botschaft, die Gott auf mein Herz gelegt hat, lerne von mir, lerne von Jesus. Lerne von Jesus, mach, schau, wie der Meister das macht und mach das genauso, wie er das gemacht hat. Und du wirst sehen, wie viele Stürme sofort in deinem Leben gestillt werden. Wind, sei still. Gebiete, die Dämonen, die das alles verursachen, den ganzen Wirbel und den ganzen Sturm und den ganzen Hurrikan da ins Dasein rufen, das sind alles dämonische Mächte. Plötzlich, sehr genetzt, so ein Wirbel entsteht. Jesus spricht diese dämonischen Mächte an. Sei still. Wie er sonst Besessene anspricht, fahr aus. Wir müssen wissen, die unreinen Geistern wissen, was es bedeutet, zu gehorchen. Die sind gefallen. Die haben versagt, weil sie nicht gehorcht haben. Und jetzt, wenn irgendjemand ihnen irgendwie nur ein Sterbenswörtlein sagt, gehorchen sie. Sofort gehen sie in die Knie. Sei still. Du hast negative Anläufe, negative Attacken, negative Briefe, negative Anrufe. Du musst sagen, sei still. Versuch einmal, wenn da jemand am Telefon kommt und beschwert sich und verklagt sich und so weiter und sagt, ist das alles? Und dann sagt, und jetzt seien sie still. Jetzt haben sie alles gesagt und jetzt ist genug. Hören Sie jetzt auf. Pass mal auf, irgendjemand aus unserer Gemeinde hat eine Erfahrung gemacht, irgendein Problem gehabt und dann sagte im Namen Jesu, verlass mich im Namen Jesu, weiche im Namen Jesu. Irgendjemand aus unserer Gemeinde, die letzte Woche, habe ich das Zeugnis gehört. Und bitte? Du warst es. Ja, das war es hier am Sonntagabend, im Namen Jesu. Ja. Da passierte hier in der Gemeinde. Das war's. Irgendwo war's. Das wusste ich. Im Namen Jesu. Du musst nur den Namen Jesus gebrauchen und der Teufel hält den Mund und kann nichts mehr tun. Verliert seine Macht. Warum? Das ist genauso, als wenn du so einen Luftballon einen Stich gibst. Einfach, mit einer Nadel. Ein Stich. Nur ein Nadelstich. Und das reicht schon und die Luft geht ihm aus. Und er hat keine Luft und er geht schnurstracks wieder raus, wie er reingekommen ist. Gebiete. Sei bewusst, wer du bist und dass du ein Kind Gottes bist. Dieselbe gewaltige Kraft, die in Jesus wirkte, wirkte auch in uns. Sind wir uns dessen bewusst heute Abend? Dieselbe Kraft, derselbe Geist, der Jesus lebendig gemacht hat, derselbe Geist macht unsere sterbliche Leiber lebendig. Das Evangelium steht in der Bibel. Du musst dich mit dem lieben Gott auseinandersetzen. Dieselbe Kraft. Dieselbe Kraft, die Jesus aus dem Grab herausholte. Überleg einmal, was war das für eine Kraft, die Jesus aus dem Grab herausholte? Das Siegel des Pilatus konnte Jesus nicht halten. Die Macht des römischen Imperiums konnte Jesus nicht halten. Die ganzen Lügen der Juden konnte Jesus nicht halten. Nichts konnte Jesus halten. Er kam. Und steht, die verschlossenen Türen konnten Jesus nicht halten. Die Angst der Jünger konnte Jesus nicht aufhalten. Er kommt. Und steht, bitte schaut hier, das bin ich's. Entfernungen konnten Jesus nicht hindern, dass er sie nicht erreicht am See Genezareth. Sind einige Kilometer, da fährt man ein paar Stunden von Jerusalem bis nach See Genezareth, plötzlich ist Jesus am See Genezareth. Zeit und Raum und so weiter überwindet all diese Barrieren. Das ist Jesus. Dieselbe Kraft. Es gibt ein schönes Lied. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Kennt ihr das? Und wenn die Sonne kommt, da kann die Nacht toben, so viel sie will. Und so stark sie sein, wie sie auch sein mag. Die Sonne kommt und verscheucht und vertreibt alles. Die Sonne geht mit Macht auf, vertreibt die Finsternis mit Macht und weckt neues Leben überall. Das ist die Sonne. Und Gottes Kinder sind wie die Sonne. Halleluja. Die Sonne interessiert sich nicht für die Finsternis. Die interessiert sich nicht für die Nacht, hat keine Zeit dafür. Sie vertreibt es. Und sie soll sich für das Negative nicht interessieren. Unser großes Problem ist, wie der Teufel uns einwickeln kann, ist, indem du dich anfängst, dich mit der Finsternis zu beschäftigen. Aus was setzt sich die Finsternis zusammen? Was ist die Finsternis wirklich? Und so weiter. Und dann fangen wir an zu meditieren über die Finsternis und dann sind wir mitten in der Nacht und haben unsere Umnachtung. Hör auf, dich mit den Altären, die Gott niedergerissen hat, dich zu beschäftigen, zu fragen, was war das oder was ist das gewesen, was bedeutet das? Kümmere dich nicht darum. Denn wenn du dich darum kümmerst, bringst du den Fluch, der über diese Altäre gekommen ist. Beschäftige dich darum. Die ersten Christen kannten die göttliche Autorität. Apostelgeschichte 2, 46 und folgender Vers, 47. Tag für Tag versammelten sie sich im Tempel und in den Häusern und feierten sie in jubelnder Freude mit reinem Herzen das gemeinsame Mahl. Sie priesen Gott und wurden von ganzem Volk geachtet. Und der Herr führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die er erretten wollte. Sie feierten in jubelnder Freude und mit reinem Herzen das Abendmahl oder gemeinsame Mahl. Nicht nur das Abendmahl, es war mehr als nur Abendmahl. Mit jubelnder Freude. Fang an zu jubeln in deiner Situation. Und fang an zu tun, in Zeiten der Not, in der Zeiten der Dunkelheit, in Zeiten der Schwierigkeit etwas zu unternehmen. Die da sehen in Zeiten der Not, die werden ernten in Tagen, wenn nachher die Zeit rum. Die werden ernten. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Fang an zu tun, was zu unternehmen in der Zeit der Schwierigkeit. Erst recht, Teufel, ich setze Zeichen. Erst recht. Ich kümmere mich nicht darum. Erst recht. Sei Kind Gottes, sei bewusst, wer du bist. In ihren Häusern feierten sie mit jubelnder Freude. Hört mal, zu Hause wird gejubelt, zu Hause wird gejauchzt, zu Hause wird gepriesen, zu Hause wird gegessen und getrunken, zu Hause wird Gott proklamiert. Und dann kommst du in der Gemeinde und da soll es gleich weitergehen. Zu Hause. Und das ist, wozu ich heute Abend euch ermutigen möchte. Unser wahres Christentum geschieht nicht hier, sondern zu Hause. Amen. Manche sind in der Gemeinde Riesen. Helden, Herkules. Und daheim sind sie Mäuschen. Ja, Mäuschen. Pantoffelhelden, Schürzenjäger. Oder was es sonst noch gibt. Waschlappen. Ja, da gibt es so verschiedene Bezeichnungen, was man zu Hause ist. Wir sollten zu Hause stark sein. Wenn wir zu Hause stark sind, dann sind wir auch draußen stark. Und so stark, wie wir zu Hause sind, in ihren Häusern hin und her jubelten sie. Nicht im Tempel. Im Tempel haben sie gepredigt. Im Tempel haben sie proklamiert. Im Tempel haben sie Gott gedient. Aber zu Hause haben sie mit Jubel das Brot gebrochen. Mit Jubel. Halleluja! Zu Hause kannst du deine Schuhe ausziehen und kannst auf den Tisch hauen. Zu Hause kannst du so vieles tun, was du sonst woanders nicht tun kannst. Und du zu Hause, da machst du die Herrlichkeit Gottes groß und dann bist du stark in Gott und dann gehst du durch. So stark, wie du zu Hause bist, in deinen vier Wänden, so stark bist du wirklich. So stark bist du wirklich in den Häusern. Zu Hause passiert Großes. Und weißt du, ich habe eines entdeckt, der Teufel greift uns nicht im Tempel an. Die Gemeinde ist dämonenfreie Zone. Da brauchst du keine Angst haben vor Dämonen, da passiert nichts. Da bin ich da. Da sind andere Gotteskinder da. Da sind so viele Geschwister da. Die packen schon, wenn der Teufel irgendwo nur auftaucht, am Kragen und schmeißen ihn raus. Die Gemeinde ist wirklich dämonenfreie Zone. Das kann ich dir wirklich sagen. Hier ist der Name Jesus. Hier hat er nichts zu melden und nichts zu suchen. Das ist die Gemeinde. Aber weißt du, wo der Teufel los ist? Daheim. Daheim. Da ist kein Pastor da. Da bist du allein, Mutterseelen allein, da hast du niemanden, kein Bruder, keine Schwester, du bist ganz allein auf dich gestellt und zu Hause greift er uns an. Und genau zu Hause ist der Platz, wo wir Siege feiern. Meine Bibel sagt, in den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Nicht im Tempel. Hier in der Gemeinde, da kannst du schwingen. Aber zu Hause, wenn du zu Hause schwingst, dann fliegst du hier. Dann schwebst du hier zu Hause. Gott hat uns seinen Sieg und seinen Segen für zu Hause verheißen. Zu Hause will er wirken. Zu Hause will er sich offenbaren. Zu Hause sollen wir seine Kraft entdecken. Zu Hause, weißt du, bevor du hier für jemanden betest und gesund machst, dann nimm deinen kleinen Enkel und leg die Hände auf und sag, Enkel, sei gesund im Namen Jesu. Wenn du deinen Enkel heilen kannst, dann kannst du auch den Großvater hier heilen. Zu Hause lernen wir. Nimm doch deine Katze am Schwanz und heile die Katze. Oder den Hund. Ja. Oder wenigstens den Wellensittich, wenn schon du vor den anderen Angst hast. lasst uns wirklich zu Hause, weißt du, zu Hause erleben wir, lerne zu Hause den Kühlschrank zu segnen, wie ein Mann Gottes den Kühlschrank gesegnet hat. Weißt du, der hat Halleluja-Kühlschrank genannt. Da war meistens nichts drin. Und wenn er aufgemacht hat, Halleluja. Nichts drin. Kennst du sowas? Halleluja. Und er hat umgetauft, er hat ein Buch geschrieben, Lobpreisstraße. Ich kenne diesen Bruder sehr gut, der war bei mir auch schon in der Gemeinde, hat gepredigt, Lobpreisstraße. Weißt du, der schrieb dieses Buch. Und da hat er sein Halleluja-Kühlschrank aufgemacht, Halleluja. Aber er hat sich nicht unterkriegen lassen. Weißt du, hier, der Kühlschrank, der mag voll sein, weil Geschwister mitbringen und so andere mitbringen und so weiter. Da ist der Kühlschrank voll. Aber bei dir zu Hause, da soll der Halleluja-Kühlschrank stehen. Und dann diesen Kühlschrank, oh, Halleluja. Aber sag Halleluja, gib nicht auf und ich sage dir, du erlebst die Wunder Gottes. Und du musst lernen, zu Hause zu erleben. Halleluja. Der Kühlschrank ist voll. Nicht wahr? Oh, der konnte gar nichts fassen, was? Der Kühlschrank, Halleluja, Kühlschrank. Aufmacht und beim Bruder ist der Kühlschrank voll. Und wie das reinkommt, weißt du, die Dinge kriegen Füße und die kriegen Flügel und die gehen durch verschlossene Türen durch. Du sagst ja, ich habe sowas noch nicht erlebt. Aber du siehst plötzlich, wie Dinge plötzlich durch verschlossene Türen hineinkommen können, wenn wir gelernt haben, Halleluja. Wenn du Probleme hast und mit deinem Kühlschrank nicht funktioniert und du deinen Kühlschrank nicht ankriegst, dann steh und sag, Halleluja. Halleluja. Stehst du wie die Juden an der Klagemauer. Halleluja. Halleluja. Und wenn du immer wieder Halleluja sagst, weißt du, erstmals, du ärgerst den Teufel mit Halleluja. Da, weißt du, hier, wenn alles so schön ist, da kannst du leicht Halleluja sagen. Da brauchst du keinen, da ist der Chormeister, Klavier stimmt es, dass du in der richtigen Tonlage das auch hinkriegst und so weiter und wird angestimmt. Aber zu Hause, wo du nichts erwartest, die Wunder Gottes passieren immer, wenn man nichts mehr zu erwarten hat. Das ist die Wahrheit. Wenn alle Hintertürchen zu sind und du überhaupt keine Hintertür mehr hast und nicht mehr weißt, wie du da rauskommen sollst, und wenn da soll sich Gott offenbaren, da will sich Gott offenbaren, wo nichts da ist. Entdecke die Kraft des Halleluja. Egal was es ist, es könnte auch Autos sein, könnte auch was anderes sein. Entdecke diese Kraft. Gott will sich zu Hause, wo man allein ist, wo man auf sich gestellt ist, wo man niemand hat, denn dann will er zeigen, du, mein Kind, du hast mich, ich bin noch da. Ich bin, der dich liebt, der dich nicht aufgibt. Zu Hause, wo alle von einem was erwarten. Jetzt wollen wir mal sehen, was der macht. Halleluja. Lillian Drescher, die Waisenmutter von Neil. Lillian Drescher, über 1000 Kinder hat sie in der Zeit gehabt, als der Suezkrieg war. Es war in der Zeit, als der Suezkrieg war. Und der Augenblick kam, dass sie als amerikanische Missionarin, wurde gar nicht von Amerika unterstützt, die Amerikaner haben damals nicht geglaubt, dass eine Frau auch was für Gott tun kann. So, und diese Frau hat gewagt, ohne Missionsgesellschaft allein, einfach Waisenkinder aufzunehmen, großzuziehen, den Kindern zu helfen. Und der jetzige Präsident Mubarak, der war in einer dieser Heime von Lillian Drescher und ist dort groß geworden, hat dort Lesen und Schreiben gelernt. So, und diese Frau hat viele Männer und Frauen ausgebildet, die später in der ägyptischen Politik drin waren. Aber die Situation, was passierte, da kam ein Tag und Gott erlaubt, dass Tage in unserem Leben kommen, wo wir nichts mehr auf den Tisch stellen können. Und der Augenblick kam, dann hat sie vor 1000 Kindern leere Teller, Messer und Gabel servieren lassen. So, und dann Kinder. Und dann kam Mutter Drescher und hat gesagt, jetzt wollen wir beten und wir brauchen ein Wunder. Ich kann euch nichts geben, Kinder. Ich liebe euch, ich vertraue Gott, aber ich kann euch nichts geben. Ich bin am Ende. Wir haben die letzten Vorräte gegessen und wir haben im Land Krieg. Und wir haben keinen Nachschub und niemand unterstützt uns und niemand ist für uns. Und jetzt lasst uns beten. Und dann fingen Kinder, Waisenkinder zu beten. Wenn Waisenkinder beten, handelt Gott. Wenn Witwen beten, handelt Gott. Und als die Waisenkinder angefangen haben zu beten, die haben über eine Stunde gebetet. Und es ist nichts passiert, kein Engel ist gekommen, nichts. Und sie beten und beten weiter. Über eine Stunde Gebet. Und du musst vorstellen, wie die Kinder, dann ist ja ihr Brot, ihr Leben. Und die Mutter, die Heimleiterin, weiß nichts. Praktisch, sie hat Offenbarungseid geleistet vor der ganzen, vom ganzen Waisenhaus. Und sie steht da und sagt, Kinder, ich kann's nicht. Und während Lillian Thrasher noch betet und Augen geschlossen steht, kommt plötzlich ein Militärjeep von der britischen Armee und sagt, wir suchen Lillian Thrasher, wo ist sie? Wir müssen mit ihr dringend reden. Und die ist gerade im Gebet gewesen, Hände und zum Himmel gestreckt und sagt, Gott, ich warte Hilfe von dir. Und dann wird sie rausgeholt, die Kinder beten weiter und dann sagt der Offizier, wir stehen im Suezkanal, ein Schiff ist da, voll Nahrungsmittel, die Nahrungsmittel gehen kaputt. Wenn sie die sofort runterladen, alles, was auf dem Schiff ist, gehört ihnen. Und mit den Kindern, habe ich gesagt, Kinder, Amen, jetzt gehen wir zum Kanal und wir laden jetzt das Schiff. Jedes Kind hat einen Sack genommen oder Karren genommen und einfach alles runtergeladen und sie haben für den Rest des Krieges Nahrung gehabt und so hat Gott versorgt. Gott greift ein. Manchmal steckt ein Schiff im Kanal und es geht nicht mehr weiter. Und Gott benutzt so ein Schiff. Gott benutzt Umstände. Gott nimmt den Gottlosen weg und gibt es den Kindern Gottes. Das kann Gott machen. Das kann Gott machen. Gott hat es beim Elias so gemacht und Gott macht es immer wieder. Rechne, erwarte was von Gott. Halleluja. Wenn du Kind Gottes bist, dann darfst du eines wissen, Gott wird die Seinen nicht verlassen. Und die Bibel sagt, das ist eine Erkenntnis eines alten Mannes, ich sah den Gerechten nicht nach Brot betteln. Ich sah den Gerechten nicht nach Brot betteln. Sei Kind Gottes, sei ein Gerechter, sag Gott, ich verhungere lieber, ich faste lieber, oder lieber gehe ich auf alle vier, oder lieber gehe ich zu Fuß, aber ich vertraue dir, du lässt die Deinen nicht in Stich. Du lässt die Deine nicht in Stich. Diene Gott, ob du dich wohlfühlst oder schlecht fühlst. Diene Gott, arbeite für Gott, dann arbeitet Gott für dich. Und das, was ich sage, was ich predige, was ich lehre, ist nicht vom Himmel. Das habe ich selber durchexistiert. Ich weiß, es funktioniert. Es funktioniert. Bin nach Stuttgart gegangen, die Gemeinde konnte mein Gehalt nicht bezahlen, die Gemeinde konnte ihre eigene Miete nicht einmal bezahlen und ich habe gesagt, ich gehe auf kein Kuhdorf zum Evangelisieren, ich möchte in der Stadt evangelisieren. Gott hat mich in eine Stadt gestellt und ich werde in einer Stadt predigen. Die wollten mich dann nach Nördlingen und sonst noch wohin verfrachten, so in irgendein so Hinterwald irgendwo, im Bayerischen Wald. Nein, ich habe gesagt, Stadt. Und dann habe ich gesagt, nein, dann haben sie mir keinen Platz gegeben, dann werde ich mir selber suchen und dann bin ich nach Stuttgart gekommen. Und das war eine pleite Gemeinde. Du musst vorstellen, die ersten Leute, die ich genommen habe, 6 Leute saßen in der Gemeinde. Der eine hatte eine Brille ohne Glas. Der eine liest Zeitung. Während ich predige, liest er die Zeitung. So eine chaotische Gruppe. Das war die Gemeinde, die ich übernommen habe mit 6 Leuten. So und ein Saal mit 120 Sitzplätze oder Stühle etwa. So und die konnten nicht bezahlen, weil die Verrückten... dieses Brille ohne Glas, der Mann hat vorher Krach mit seiner Frau gehabt und die Frau hat die Glas ausgeschlagen. Das war, solche Chaoten hatte ich in der Gemeinde. Aber ich habe gesagt, Gott, ich diene dir. Ich diene dir, egal ob ich bezahlt werde oder nicht bezahlt werde. Ich habe mein Auto aufgegessen. Was, mein Auto kann man auch essen. Ich habe verkauft und billiges Auto gekauft und für das Geld, die Zwischensumme, habe ich gelebt. So, damit ich wenigstens meinen Unterhalt habe, damit ich meine Miete bezahle. Ich habe damals möbliert gewohnt, ich habe keine Wohnung gehabt, so konnte ich auch gar keine leisten. Ich fing so an. Aber Gott hat mir gesagt, ich werde dir helfen, ich werde zu dir stehen. Und dann kam der Augenblick, wo der Herr mich aufs Schärfste prüfte. Also die Prüfung konnte nicht mehr dicker gehen. So, und dann kein Geld. Also ich habe morgens Marmelade, meine Frau hat eingekocht, die wachsenden Pflaumen wachsen im Wald. Oder an der Straße, das haben wir gepflückt und meine Frau hat Marmelade gemacht und wir haben Margarine gehabt. Margarine war nicht so teuer. Also wir haben Brot gehabt, Margarine und Marmelade. Und so gab es morgens Brot, Margarine, Marmelade. Mittags gab es Marmelade, Brot, Margarine. Und abends gab es Margarine, Brot, Marmelade. Und so ging das eine ganze Weile, aber auch das wurde aller. So, und dann passierte es, du glaubst es gar nicht, aber der Teufel hat wirklich auf seine Kinder, auf seine Diener abgesehen. Dann bricht mir bei meinem Wagen die Achse oder die Federung. Damals gab es so diese harte Federung. So bricht die Federung, kostet 400 Mark die Reparatur. Ich habe kein Geld zu bezahlen. Bringt das Auto hin, sagt, machen Sie das Auto, aber ich kann das Auto nicht abholen. Das ist meine Situation. Aber ich wusste, ich bin Diener Gottes, ich bin Kind Gottes, ich arbeite im Werk des Herrn und Gott wird für mich sorgen. Und dann bin ich zur Freiversammlung gefahren. Wir haben jedes Wochenende 3 Freiversammlungen gehabt und ich habe auf der Straße gepredigt, wir Weltmeister. Und ich habe total, wenn ich predige, habe ich total alle meine Situation vergessen. Wenn du für Gott dienst, für Gott arbeitest, vergisst du deine Situation. Da denkst du nur an Gott, an seine Sache, an sein Werk, an sein Reich, an ihn, machst ihn groß und vergisst deine Probleme. Und so habe ich meine Probleme vergessen. Und während ich so predige, kommt ein Mann an mir vorbei und steckt mir ein. Ich muss euch vorweg sagen, ich habe nur das Geld gehabt, bis zum Gottesdienst heimzukommen, aber dann kein Fahrgeld mehr von dem Abendgottesdienst nach Hause. Weißt du, und dann bin ich Stuttgart-Bad Cannstatt, bis nach Weil im Dorf musste ich dann fahren. Das ist ja so schon fast 15 Kilometer zu marschieren. Und ich wollte nicht schwarz fahren. So, das war für mich eine Sünde. Ich habe andere gesagt, ihr dürft nicht schwarz fahren, und jetzt würde ich schwarz fahren. Hätte ich mich vielleicht reingemogelt, abends sieht keiner. Aber habe nicht gemacht, bin nicht schwarz gefahren. So, und ich laufe neben der Straßenbahn, meine Aktentasche unterm Arm, laufe ich so nach Hause und sage, guck mal, dein Diener muss zu Fuß laufen, und die Straßenbahn fährt hier vorbei, und ich kann nicht einmal Straßenbahn bezahlen. So, und lauf nach Hause, und Auto kann ich auch nicht abholen. Die Miete ist gerade bezahlt, Gott sei Dank, aber wir können ja auch fasten, ist ja gar kein Problem. Wir können auch da einfach so mal dürre Strecke durchmachen. Und so gehe ich nach Hause und harte mit Gott. Gott, warum lässt das alles zu? Warum passiert mir das gerade? Verstehst du? Ich will doch dir dienen. Da sollte der Himmel offen sein. Geld müsste fließen in Hülle und Fülle. Ich mache ja keinen Fehler, sündige auch nicht und sonst was. Mach auch nichts falsch. Herr, warum das alles? Komm nach Hause und frag meine Frau, wie war's? Ich habe gesagt, ich habe Muskelkater. Die Wanderung war genauso lang wie die Wanderung heute. Muskelkater, ich weiß nicht, also Gott muss mich strafen und züchtigen, ich weiß nicht, was ich angestellt habe, warum gerade mir das alles passieren muss. Und dann holt sie aus meiner Taschen, was ich so eingesteckt habe, der Mann, der mir auf der Straße so einen Umschlag gab, habe ich eingesteckt, ich habe gar nicht geguckt, was da drin ist. Da war exakt der Betrag, den ich für die Autoreparatur gebraucht habe, exakt der Betrag. Das hat mich wieder ermutigt. Und da war noch ein bisschen mehr sogar drin, als was ich gebraucht habe. Ich konnte auch noch eine Fahrkarte oder Benzin kaufen oder was auch noch dazu gehörte, sodass ich existieren konnte. Das hat mich ermutigt. Und ich sage euch eines, wenn wir Gott dienen, Gott wird uns immer wieder durch irgendwelche Lichtblicke ermutigen. Amen. Gott wird uns ermutigen. Und ich möchte euch Mut zusprechen. Seid nicht enttäuscht, auch wenn es mal so prügelhageldick kommt. Gibt es noch irgendeine Definition? Prügelhageldick? Prügel, Hagel, dick. Lasst euch nicht entmutigen. In euer Geschäft lasst euch nicht entmutigen. Da gibt's zuerst mal Aufschwung, da zeigt, guck mal, das alles läuft, und dann kommt irgendwo so ein Tief. Und wenn wir dieses Tief überwunden haben und sagen, ich geb's nicht auf, ich mach trotzdem weiter, dann wird Gott uns segnen. Wir wissen, wir sind Kinder Gottes, wir sind in seinem Willen, wir haben eine Entscheidung getroffen und wir bleiben bei dieser Entscheidung und wir gehen keinen Zentimeter zurück. Keinen Zentimeter. Sei. Bin immer noch bei sei. Sei, die Gott lieben werden, sein wie die Sonne. Zu Hause, da solltest du Prophet sein. Zu Hause, da solltest du den Glauben proklamieren. Zu Hause, in deinem privaten Bereich, in deinem finanziellen privaten Bereich. Weißt du, für andere zu glauben, für andere zu beten, ist leicht. Aber für sich selber zu beten, für sich selbst zu glauben, sich selber zu dienen, sich selber zu helfen. Ein Prophet im eigenen Haus gilt nichts. Verstehst? Aber gerade da beweisen wir uns als Diener Gottes. Da verwirklichen wir Christus in uns. Da setzen wir den Glauben frei, gerade dort. Für zu Hause gelten die größten Verheißungen. Du und dein ganzes Haus, ihr sollt gerettet werden. Für unser Häuser gelten die größten Verheißungen. So, Jesus will zu uns nach Hause kommen, bei uns sein. Gottes Reich ist sei, und jetzt komme ich zu diesem tue. Tue das, was du tun sollst als Kind Gottes, gemäß seines Willens. Tue das, was du tun solltest, gemäß seines Willens. Wenn du weißt, ich bin Kind Gottes, ich gehöre Jesus, bin Jesu Eigentum, bin Königskind, ich bin Priester. Weißt du, was ein Priester sagt? So sei es. Der sagt Amen. Das ist das Größte, was ein Priester sagen kann. So sei es. Du sollst Priester sein. So sei es. Gemäß seines Willens. Nicht nach deiner Erfahrung oder deinem Verständnis oder deine Erkenntnis oder deinen Wünschen, sondern gemäß seines Willens. Was ist der Wille Gottes? Wenn du das weißt, kann dich niemand mehr bremsen. Gott will das, was du auch willst. Das ist Evangelium. Gott will das, was du willst. Was du nicht willst, will Gott auch nicht. Du kannst das, was du willst. Versteh das. Wenn wir mit Jesus wandeln, dann werden wir nach seiner Art leben. Dann werden wir ein übernatürliches Leben führen. Nicht unser Leben, sondern sein Leben realisieren. Wir werden nicht mehr Menschen nachrennen, sondern wir werden nach Jesus fragen, nach Jesus schauen. Wir werden nicht die Menschen fragen. Es ist verkehrt immer, was denkst du, Bruder? Was denkst du, Schwester? Was denkst du, Schwester? Wenn du alle fragst, wenn Moses ein Komitee gebildet hätte und alle gefragt hätten, alle Israeliten gefragt hätten, wollt ihr rausgehen, möchtet ihr rausgehen und so weiter, die wären heute noch in Ägypten. Wenn du Kind Gottes bist, bist du von Gott abhängig und musst wissen, was er will. Und nicht ein Komitee oder was weiß ich noch, irgendwas groß planen und sagen, ja, soll man nicht, das sollst du. Paulus sagt, ich habe mich nicht mit Fleisch und Blut besprochen. Handle. Handle demgemäß, dem Willen Gottes. Wenn du das erkannt hast, was der Wille Gottes ist, dann tu es. Wir hören nicht mehr auf Menschen, wenn wir gotthörig sind. Fragen wir auch nicht mehr groß die Menschen. Der Herr will es, der Herr bedarf sein, den Esel oder was es auch immer ist. Und das ist Revolution. Das ist Revolution, wenn wir sagen, der Herr bedarf es. Trachtet, Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch solches alles zufallen. Reich Gottes an erster Stelle. Wir können an diese Welt gebunden sein oder wir können an Menschen gebunden sein. Oder wir sind an Gott gebunden. An was bist du gebunden heute Abend? Er öffne euch die Augen, habe ich gelesen, damit ihr das Ziel seht, zu dem ihr berufen seid. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch in der Gemeinschaft mit seinem ganzen Volk bestimmt hat. Wie reich ihr seid, du sollst erkennen. Und da muss er dir die Augen öffnen. Und ich möchte so ein Augenöffner sein, so ein paar Augentröpfen dir heute Abend geben, damit du siehst und erkennst und das Gebet des Paulus erhört wird, dass du merkst, Mensch, ich bin so reich in Gott. Paulus sagt, wir haben nichts und machen doch viele reich. Wir sind schwach und wir helfen so vielen. Wir sind arm, aber wir überschütten die anderen Menschen mit den Segnungen Gottes. Du brauchst geöffnete Augen, um göttliche Realität zu erkennen. Der Halleluja-Kühlschrank, der ist leer, aber du solltest sehen, voll mit Konserven, voll mit Wurst, voll mit Fisch und mit Fleisch, voll. Das ist Halleluja-Kühlschrank, geöffnete Augen. Du kannst natürlich mit den natürlichen Augen sehen und sagen, das Glas ist leer oder das Glas ist halb leer. Oder dreiviertel leer, oder da ist nichts drin, oder egal. Oder du kannst sagen, Halleluja, da ist Wasser drin im Glas. Und mit diesem bisschen Wasser können wir was anfangen. Wir haben Erntedank ja am Sonntag, eigentlich im Kalender, im Kirchenjahr. Das ist egal, wir sind ja nicht in der Kirche so, dass wir uns stur da nach einem System halten müssen. Wir feiern die Feiertage, wie sie kommen. So ist es okay. So, und da war ein Pfarrer in Ostfriesland. Weißt du, die Friesen, die sind Originale. Die ganzen Friesenwitze, die kommen nicht von ungefähr. Hillbillys und Ostfriesen sind verwandt miteinander. So, und da war ein Pastor, der hat immer, weißt du, Pastoren haben manchmal so dumme Angewohnheiten. Und dieser Pastor dort in Ostfriesland in der Gemeinde hat die Angewohnheit gehabt, bevor er anfing zu predigen, hat er immer was übers Wetter gesagt. Und weißt du, ja, die Engländer sagen, es regnet Hunde und Katzen. Das kannst du in Deutschland ja nicht sagen, dass es Hunde und Katzen regnet. Das ist gegen, ja, die Grünen würden auf die Palme gehen, wenn Hunde und Katzen anfangen zu regnen. Aber das sagen sie so. Und irgendwie hat er immer was über das Wetter gesagt. Und eines Sonntagmorgens hat es in Strömen geschüttet. Die haben sowas noch nie in Ostfriesland erlebt. Es hat so geschüttet. Und die Leute kamen extra in die Kirche, um zu erfahren, was ihr Pastor an diesem schrecklichen Morgen sagen wird. Es regnet Hunde und Katzen. Also wirklich so. Furchtbar. Es schüttet. Und dann, der Pastor kommt auf die Kanzel und sagt, so Geschwister, lasst uns jetzt auf die Knie gehen und Gott danken, dass wir das ganze Jahr über so viele sonnige, schöne Tage hatten und Gott preisen. Und dass es nur ein paar solche schreckliche Tage wie dieses war. So, du kannst übergehen und sagen, danke Herr, wir haben so viele schöne, sonnige Tage gehabt, das ganze Jahr über. Warum sollen wir uns an diesem einen, so jetzt verregneten Sonntagmorgen aufhalten? Lass uns Gott loben und preisen. Deine Sicht der Dinge. Du kannst alles negativ sehen, alles. Und du kannst alles positiv sehen. Und fang an, dein Leben positiv zu sehen. Fang an, dein Leben mit den Augen Gottes zu sehen. Fang deine Ewigkeit mit den Augen Gottes zu sehen. Deine Zukunft mit den Augen Gottes zu sehen. Dein Beruf, deine Karriere, dein Leben und alles, was du bist und hast und kannst und ausmachst, mit den Augen Gottes zu sehen. Und das wird plötzlich positiv sein. Dann geht's weiter hier. Trachtet nach zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann wird euch solches alles zufallen. Zuerst muss das Reich Gottes für uns an erster Stelle stehen. Zuerst müssen wir unsere Prioritäten im Leben irgendwo ordnen. Was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist Gott. Das alles geht vorbei. Glück und Leid geht vorbei, Leben geht vorbei, Menschen gehen vorbei, alles geht vorbei. Aber einer bleibt, Gott. Einer bleibt, das ist Gott. In aller Ewigkeit, er bleibt. Er ist derselbe gestern und so weiter. Und wenn Gott Nummer eins in unserem Leben ist, dann geht es uns gut. Gott, du bist Nummer eins. Lass uns zusammen sagen, Gott, du bist Nummer eins in meinem Leben. Gott, du bist Nummer eins in meinem Leben. Das hat funktioniert. Bleibe in Gott. Und das ist jetzt das nächste. Tue. Was muss ich tun? Immer wieder fragen die Leute, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Was muss ich tun, damit ich erfolgreich bin? Das Einzige, was ich dir von der Bibel her empfehlen kann, was du tun solltest, ist, bleibe in Jesus. Das ist alles. Bleibe in Jesus. Das ist das Stichwort. In Gott bleiben. Im Geist bleiben. In seiner Liebe bleiben. Und dann, Augustinus hat einmal gesagt, liebe Gott und die Menschen, und dann kannst du machen, was du willst. Bist immer okay. Liebe Gott und deine Nächsten. Bleibe in Jesus und dann hast du Autorität. Bleibe in Jesus und dann hast du Gesundheit. Bleibe in Jesus und du hast Erfolg. Bleibe in Jesus und du bist gesegnet. Bleibe in Jesus und du hast Glauben. In Jesus einfach bleiben. Ich bleibe. Auch wenn alle weglaufen, auch wenn alle dich verlassen, Herr, und wenn alle dir absagen, ich bleibe und du bist ein Überwinder. Bleibe in Jesus und du bist ein Überwinder. Bleibe in Jesus und du führst ein anderes Leben, ein übernatürliches Leben. Bleib in Jesus. Indem du in Jesus bleibst, nimmst du alles vorweg. Wenn du in Jesus bleibst, nimmst du alles vorweg. Du wandelst im Himmel. Du lebst in anderen Gefilden, in anderen Regionen. Du lebst ein anderes Leben, wenn du in Jesus bleibst. Ich bin in Jesus. Jesus ist in mir. Und ich lass dich nicht, Herr. Du segnest mich denn. In Jesus bleiben heißt in Jesus verwurzelt sein. Haben wir gestern gehabt, Thema von der Verwurzelung. Sei, tue und dann wirst du es haben. Wirst haben, was Gott einfach gibt. Sei in dem, wo Gott dich haben will. Jesus sagte, als 12-jähriger Bub, sagte er, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Sei in dem, was Gottes ist. Sei in dem, was Gott segnet. Sei in dem, was Gott bestätigt. Sei in dem, wozu sich Gott bekennt. Sei in dem. Und dann wirst du das tun. Du sollst in deinem Vaterhaus leben und dich im Vaterhaus dich wohlfühlen. Und du sagst, Jesus war in seinem Vaterhaus. Ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Apostelgeschichte 17 lese ich noch ein paar Bibelstellen. Gott, also der Herr, er wollte, dass die Menschen ihn suchen und sich bemühen, ihn zu finden. Wir haben gestern auch gehabt, kurz von Gott suchen. Er ist jedem von uns nahe, denn durch ihn leben wir, handeln wir und sind wir. Also Gott wollte, dass die Menschen ihn suchen. Fang an, Gott zu suchen, wenn du ihn noch nicht gefunden hast. Und dann wirst du anfangen, das göttliche Leben zu finden. Fang an, die Abstammung zu suchen. Woher komme ich her? Woher stamme ich ab? Von meinem Vater natürlich. Aber mein Vater ist nur der Erzeuger. Ich stamme von Gott ab. Glaubst du das? Dass du von Gott abstammst? Ich bin göttlicher Abstammung. Und wenn du dir bewusst bist, ich bin göttlicher Abstammung, dann wirst du dich ganz anders benehmen. Dann wirst du ganz anders handeln und reagieren. In ihm leben wir, in ihm handeln wir, in ihm funktionieren wir, in ihm haben wir die Stimme Gottes, hören wir die Stimme Gottes und so weiter. Sind in ihm, wir willen Gottes, sind in ihm an himmlische Örter versetzt und so weiter. Wir führen ein Offenbarungsleben, ein Herrlichkeitsleben in ihm, alles in ihm. Fang an, Jesus zu kopieren. Fang an, Jesus zu kopieren. Und manchmal ist nachher die Kopie besser als das Original. Das passiert auch immer wieder. Dass das Original nicht so ist und so weiter. Fang an, Christus nachzumachen. Fang an zu tun wie er. Jesus hat Kranke geheilt, heile Kranke. Jesus hat Gebundene befreit, befreie Gebundene. Jesus hat Kinder gesegnet, segne Kinder. Jesus hat Brote vermehrt, vermehre Brote. Warum sollten wir mal nicht probieren, Brote zu vermehren? Und mal Fische zu vermehren. So in die Länge ziehen. Ihr sollt begreifen, sagt Paulus, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er uns den Glaubenden wirkt. Ihr sollt begreifen. Dieselbe Kraft. Wenn wir begreifen, was Jesus ist, was Jesus kann, was Jesus hat, was Jesus gibt, was Jesus verspricht und so weiter, werden wir die Fülle Gottes erfassen. Jesus ist so etwas wie ein Teleskop. Der Teleskop Gottes, wir ziehen durch Jesus Gott zu uns näher. Wir sehen Gott vergrößert in Jesus. Jesus wird vergrößert Gott wird durch Jesus in unserem Leben vergrößert. Was er alles kann. Und was er anderen tat, kann er auch für dich tun. Und was Jesus durch andere gewirkt hat, dasselbe kann er auch durch dich wirken. Er hat keine Stiefkinder. Wenn wir in ihm bleiben, seine Stimme hören, wir werden viel Frucht bringen und unsere Frucht wird bleiben. Wir haben Glaubenskurs. Mittwoch fangen wir damit an. Und ich möchte euch ermutigen, das Wort Gottes. Und dann nicht nur hören und von der Bibel vollgepfropft werden. Manche kriegen Herzverfettung, so voll sind sie von der Bibel und Wort Gottes. Die kennen die Bibel in auswendig, die können die Bibel vorwärts und rückwärts und von links nach rechts und von rechts nach links. So, sie sind wirklich erfüllt von den gedruckten Buchstaben. Und die kennen die Sprüche schon. Da musst du nur anfangen und dann wissen sie, wie der Vers weiter heißt. So, aber das ist nicht alles. Weißt du, worauf es im Glauben ankommt? Seid Täter des Wortes. Seid Täter des Wortes. Lieber kenne ich nur einen Satz und ich tue es und verwirkliche es. Und ich bin ein Mensch. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin sehr spontan. In der Bibel lese ich, bin gepackt und ja, plötzlich kommt mir der Gedanke, du musst nach Frankfurt-Oder fahren, dort in Salmin oder was weiß ich alles. Und weißt du, was passiert, wenn ich zu lange warte, kommt der Teufel und pickt mir alles weg. Aber ich fahre hin. Und ich gucke und oder was weiß ich, oder was anderes. Oder plötzlich, der Herr spricht und wir sollten nicht lang diskutieren, nicht lang debattieren und nicht lang beraten. Wir sollten, wenn Gott zu uns spricht, das Wort Gottes an uns ergeht, dann sollten wir handeln. So wie du gesagt hast, von wegen da, jetzt ins Bett legen und jetzt brudeln und schimpfen und sich beschweren und sich aufregen. Nein, abtrocknen und klingeln. Auch wenn, ich weiß, wie das ist. Ich hab schon solche Situationen gehabt. Gott hat mir manchmal so Leute geschickt und ich stand vor der Tür. Ich habe die Klingel abgezählt. Ich bin, was weiß ich da, durchgeleiert und dann habe ich gesagt, oh Teufel, du bist doch ein Lügner. Jetzt bin ich schon hierher gefahren, bin schon so weit gegangen. Jetzt werde ich doch noch in der Lage sein, auf die Klingel zu drücken. Aber wie gelähmt stehst da. Was passiert, wenn sie dich rausschmeißen? Was passiert, wenn sie nichts von dir wollen? Was passiert, wenn sie keine Zeit haben? Was passiert, wenn es ungeschickt ist? Ja, lass uns was passieren. Du bist da. Du hast der Stimme Gottes gehorcht. Und ich habe festgestellt, wenn ich der Stimme Gottes gehorcht habe, und Gott erlaubt manchmal missliche Dinge. Ich habe so einen Opel Rekord gehabt. Weißt du, auch so im Autokino gekauft. Aufgegessen und getrunken und dann wieder billigeres Auto. Diesen Opel Rekord muss ich sogar mit dem Schraubenzieher anzünden oder anlassen, so kurz schließen, damit er überhaupt lief. So, also wirklich, solche Autos fahren manchmal Prediger. Nicht nur immer Mercedes, glaub mir das. So ein Auto habe ich da gefahren. Und das Auto war lieb und gut, aber es war manchmal so ungehorsam und sterrisch, so wie manche Gäule auch sind. So, und ich fahre in eine Kreuzung, da habe ganz was anderes im Sinn, will jemand anderes besuchen. Aber in der Kreuzung und mitten im Kreisverkehr gibt der Esel den Geist auf. Bleib stehen. Was mache ich? Dreh runter, schieb es auf die Seite, also Seitenstraße und bleib stehen. Und ich wusste, wie es weitergeht. Wenn es abgekühlt ist, läuft es wieder. So, was mache ich? Ich habe schon für Vorsorge getroffen, habe immer Traktate dabei gehabt. Dann, wenn das Auto so gebockt hat, habe ich dann in der Gegend Traktate verteilt. Bis es abgekühlt ist, und dann bin ich wieder zum Auto gegangen und dann bin ich wieder weitergefahren. Angezündet mit Schraubenzieher und es lief wieder weiter. So, okay. Ich will das nur, das bin ich. Das ist ein Stück von mir. So, und dann komme ich ans erste Haus und denke ich, die haben keinen Briefkasten, das Haus war neu gebaut und noch nicht verputzt. Und ich läute an der Tür, sage, guten Tag, ich bin hier Pastor, mache gerade Hausbesuch. Dass mir Auto kaputt gegangen ist, habe ich nicht gesagt. Ich muss auch nicht, negative Dinge muss man nicht reden, die muss man nicht erwähnen. Die negativen Dinge muss man unterschlagen, das geht niemand was an, das ist zwischen dir und Gott. Also, dass mir das Auto dort verreckt ist und dass ich in der Kreuzung stehe und jetzt abwarten muss, bis es abkühlt, das geht niemand was an. Ich sage, ich bin Pastor und möchte Sie besuchen oder möchte Ihnen was zum Lesen abgeben. Dann lässt die Frau, und die hat die Tür aufgemacht und war die Treppe hoch, die sehe ich noch heute, die steht und rennt davon. Habe ich gedacht, mit mir stimmt was nicht zuerst mal. Vielleicht falsches Hemd geknöpft oder irgendwas faul oder nicht sauber angezogen. Aber ich war sauber angezogen. Die rennt weg. Naja, kommt nicht her. Dann gehe ich die Treppen hoch. Und was passiert? Der Mann aus dem Krankenhaus, Krebs, entlassen und die Bibel aufgeschlagen. Und er sagt, kommen Sie rein. Wir sind keine Kirchenleute. Wir haben mit Gott nicht viel bis auf den Hut gehabt. Aber wir sind gerade, haben auch Bibel gelesen, dass wir sind evangelisch, wir haben uns besonnen, Gott könnte helfen. Das Einzige, der uns jetzt noch helfen kann, ist Gott. Und wir haben gebetet, lieber Gott, wenn du uns lieb hast, red zu uns, sag uns, wie es weitergeht. Und das jetzt gerade, wir sind gerade fertig. Der Mann ist geschockt, die Frau ist geschockt. Wir sind gerade fertig mit Gebet. Und jetzt kommen sie und Gott schickt einen Pastor, der soll mit ihnen beten. Ich habe mit dem Mann gebetet, hat noch 2 Jahre gelebt. So, und Gott hat sein Leben gerettet und so weiter. Zum Heiland geführt, diese Leute. Aber Gott erlaubt solche Dinge manchmal, wo wir keine Erklärung haben. Und wir sollten diese Erklärung nicht als ein Werk des Teufels nehmen. Ich will irgendwann mal predigen, wir schieben so vieles auf den Teufel. Der Mann hat Gott seine Hand im Spiel und möchte bestimmte Dinge in unserem Leben erreichen. Und wir sagen, der Teufel hat wieder mich blockiert. Ich habe gelernt, dieses Auto war für mich eine Lektion, als so eine Lektion. Ich habe nur ein halbes Jahr das Auto gefahren, aber in diesem Jahr habe ich so viel Geduld gelernt, so viel Glauben gelernt. Und manchmal ist das Auto nicht mit dem Schraubenzieher angeschwungen. Weißt du, was ich gemacht habe? Ihr könnt mich auslachen, wenn ihr wollt. Ich habe auf der Motorhaube meine Hände gelegt und das Auto gesegnet. Ich sage, lieber Gott, lass das Auto anspringen. Ich stehe hier, ich bin blamiert, aber ich habe kein Geld mehr, ein anderes Auto zu kaufen. Und ich segne jetzt diesen Wagen. Und dann gebetet und ich sage, jetzt... Du musst es probiert haben, wie das funktioniert. Und dann setze ich mich im Auto, im Namen Jesu drehe ich den Schlüssel um und das Ding springt an. Mit Schraubenzieher ist nicht angesprungen, aber im Namen Jesu ist es angesprungen. Und mit diesem Auto bin ich in Berlin gewesen. Damals war noch die Transitstrecke. Da habe ich hier was zu tun gehabt und habe noch Wohnwagenanhänger dahinter gehabt. Und auf einem Parkplatz, DDR-Parkplatz, verreckt das Auto. Hof ist noch 200 Kilometer, wo ich ADAC rufen könnte, wo es mir helfen könnte. Und keiner ist bereit, die Stasi-Leute sind nicht bereit, mir zu helfen. Und die sagen, sie stehen schon einen halben Tag hier. Ich könnte noch wohnen hier sogar, habe Nahrung und alles dabei. So, ich habe meinen Wohnwagen gehabt, mit meiner Familie stehe ich da. Lief nichts. Ich habe Touristen gebeten, die angehalten, bitte, wenn sie nach Hof kommen, könnten sie die Nachricht. Ja, und ist nichts gekommen, nichts passiert. So, und dann stand ich da, wieder gebetet, wieder gesegnet. Und ich bin bis nach Hof gefahren, habe ich noch mit dem laufenden Motor getankt und bin bis nach Heilbronn gekommen. Und dann dort repariert. Weißt du, das muss gelernt werden, im Glauben zu gehen und sich nicht unterkriegen zu lassen. Sei Täter des Wortes. Wenn Gott dich irgendwo sendet, dann kannst du gehen und dann hast du Autorität. Wenn Gott dich nicht sendet, dann bleib zu Hause sitzen, wo du sitzt. Ist viel besser. Denn sonst machst du Blödheiten und Dummheiten. Aber warte auf die Führung Gottes. Täter des Wortes zu sein. Und ich meine nicht, was Jakobus sagt. Und das meint er ganz gewiss. Nicht nur der Bibelworte, sondern was der Geist Rema und nicht nur Logos, sondern was der Rema, das Wort Gottes, mir sagt. Plötzlich kommt das Wort Gottes wie zu einem Propheten und das ist prophetisches Leben, prophetisches Handeln. Mach das. Geh nach Ninive. Oh Gott, ich habe gehört, diese Leute sind grausige Menschen. Die schlachten einen ab. Und wenn sie einen Juden sehen, hängen sie ihn noch und ziehen ihm das Fell ab. Herr, nein. Ich denke, Nineveh ist nicht richtig gewesen. Ich glaube, es war Tarsis, wo du mich geschickt hast. Und da bin ich bereit, oh Gott, bis ans Ende der Welt zu gehen, aber nicht Nineveh. Aber Gott will dich nach Nineveh bringen. Und ich sage dir eines, da wo du nicht hin möchtest, da kriegst Gott dich hin. Amen. Wo du nicht möchtest. Das, was? Nach Hawaii. Nein. Verstehst du? Gott bringt uns dorthin, wo wir sagen, keine 10 Pferde kriegen mich hin. Da krieg ich hin. Weißt du, und der weiß. Und dann kommst du im Fisch. Das ist das erste U-Boot gewesen. Ja, Jonah war der erste U-Boot-Kapitän. Oh, und dann nach 3 Tagen kommt der braun oder rot von der Säure da aus dem Magen von diesem Haifisch oder was es war, Moby Dick. Kam er rot gebrannt und sagte, Herr, ich mache alles, was du sagst. Ich gehe überall und ich gehe nach Ninive. Und dann kommt er mit einer Geschichte nach Ninive. Weißt du, Gott erlaubt, dass wir eine Geschichte haben. Und wir sind Geschichtenerzähler. Das ist ganz tolles, Geschichten zu erzählen. Dass wir eine Geschichte haben. Einer der ersten Menschen, wo ich zum Heiland führen konnte. Weißt du, Gott erlaubt, dass in unserem Leben ungeschickt geschieht, dass wir Angst haben, dass wir versagen, dass wir Gott ungehorsam sind. Und gestern habe ich diese Predigt gehabt mit diesem vierfältigen Acker, das müsst ihr gehört haben. Total anders, sowas habt ihr noch nie gehört bisher. Tatsächlich, war das so? Das war so. dann schon viele Predigten gehört. Ich habe selber nicht mal gehört. Aber ich saß da und habe gesagt, Herr, ich kann meinen Geschwistern nicht das bringen, was sie in der Bibel selber lesen können. Sondern was anderes. So. Und dann, ja, ich habe morgens gebetet, lieber Heiland, ich möchte heute einen Fisch für dich fangen. Ich möchte eine Seele zu dir führen. So bete ich. So, und bin losmarschiert. Ein paar Traktate mitgenommen. Und dann sitze ich in der Straßenbahn. Und dann sagt der Heilige Geist, geh und gib diesem Mann Zeugnis dort. Seit Peter des Wortes. Johannes schaut geradeaus, der sieht nichts. Und ich war froh, als die Straßenbahn anzog und anfuhr. Ich sagte, danke Jesus. Oh, war das für mich eine Erleichterung. Aber ich habe noch nie erlebt, dass ein Stuhl vor der Straßenbahn so heiß werden kann. Ich bin zuerst mal hin und her gerutscht. Ich dachte, ich sitze auf Hafer oder auf was. Ich weiß nicht, auf was ich, Kakteen oder auf was ich da gesessen bin. Bin aufgestanden, mich auf eine andere Seite hingesetzt. Die Straßenbahn fuhr an. Du sollst hingehen und dem Mann Zeugnis geben. Die Straßenbahn fuhr an. Ich konnte nicht mehr in der Straßenbahn aushalten. Da war alles eine verdichtete Atmosphäre, alles. Furchtbar. Steig raus, stehe da, was soll ich jetzt machen? Und eine Stimme sagt, geh und gib dem Mann Zeugnis. Sagt, Herr, aber der Mann ist schon weg. Aber schließlich blieb mir nichts anderes übrig. Ich habe morgens gebetet, Herr, gebrauche mich. Mach mich zum Segen für andere. Und jetzt passiert sowas. Und dann, ich habe gebetet, lieber Gott, lass, dass der Mann verschwindet. Aber als ich um die Ecke kam, in der Fuggerstadt in Augsburg, um die Ecke kam, der Mann steht da und guckt so nach oben. Sage, guten Tag, entschuldigen Sie. Aber mit mir ist was Komisches passiert. Gott schickt mich zu Ihnen. Sagte, wie bitte? Ja, da habe ich so, Gott schickt mich zu Ihnen. Und ich saß in der Straßenbahn, erzählte die Geschichte, was passiert ist, dass ich eine Station weiter bin und zurückgelaufen bin und so weiter. Sagt, was ist Ihr Problem? Was kann ich für Sie tun? Sagte, ich stehe da, ich überlege mal, wenn ich von da oben runterspringe, ob das reicht, ob ich tot bin oder nicht. Ich habe gesagt, machen Sie das nicht. Wir sind um die Ecke gegangen und es war einer, der wirklich vor viel langer Zeit, mit dem ich auch Kontakt hatte, ein Bruder in Christus geworden. Das war von Flensburg. Der ist von Flensburg extra nach Augsburg gekommen, um in Augsburg sich das Leben zu nehmen. So, das ist seine Geschichte. Und ich durfte den Mann zum Heiland führen. Wie viele Menschen gehen verloren, weil wir der Stimme Gottes nicht gehorchen? Du solltest. Sei Täter des Wortes. Sei, tue, habe. Das ist die Verheißung, die uns zusteht. Wenn du das tust, was Gott sagt, mach das. Füll die Krüge mit Wasser, ob du verstehst oder nicht. Manchmal erwartet Gott, dass wir das Verrückteste tun, denn das machen die anderen ja nicht. Und deshalb müssen wir uns hergeben für das Verrückte, für das Abnormale, für das Unnatürliche. Leere Krüge mit Wasser füllen. Und dann gib dem Speisemeister noch eine Blamage. Verstehst du, da kriegst du noch einen Kochlöffel was. Und nein, gib dem Speisemeister. Und dann kostet er. Und dann in dem Moment, wo wir das getan haben, wo wir Gott gehorchen im Detail, passieren Wunder. Wir möchten ein Wunder erleben und wir jammern und klagen und beschweren bei Gott. Gott, warum passiert bei mir kein Wunder? Warum tue ich kein Wunder? Tu das, was Gott dir sagt. Nicht, was ich dir sage. Nicht, was die anderen dir sagen. Nicht, was die Gemeinde dir sagt. Nicht, was irgendeine Institution dir sagt. Tu das, was Gott sagt. Die innere Stimme. Fang an zu folgen. Und wenn er sagt, geh und leg ihm die Hände auf und dann tu das. Wenn er sagt, gib ihm 10 Euro, dann tu es. Wenn er sagt, mach das, dann tu es. Wenn er sagt, fahr Mist aus, dann fahr Mist aus. Und du weißt gar nicht manchmal, warum du Mist ausfahren musst. Oder tu dies und jenes. Ich könnte Geschichten erzählen, was passiert, wenn wir anfangen, Gott zu gehorchen. Wir sind Kinder Gottes, wir haben die Geistesleitung und welche der Geist Gottes leitet, nicht die evangelisch, katholisch, baptistisch, pfingstlich sind, sondern welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Es kann passieren, dass du plötzlich ihn bekommst und mir ist auch mal passiert, ich möchte kein Pastor sein, aber ich muss es leider sein, mir bleibt nichts anderes übrig. Ja, tatsächlich, so lieb und so nett, wie das auch sein mag. Ich lieg im Bett, habe schon dem Heiland gute Nacht gesagt. Und ich lieg im Bett und plötzlich sagt der Herr zu mir, Johannes, zieh dich an und fahr zum Bahnhof. Puh. Sag ich, Herr, was soll ich? Und dann komme ich zum Bahnhof, sehe ich weit und breit keinen Menschen. Bin blamiert. War so Satan, habe ich gesagt, siehst du es? Der Teufel hat dir eins ausgewischt jetzt. Hättest so schön schlafen können und hast deine Ruhe verdient, verstehst du, und jetzt bist du da. Ich denke, das gibt's doch nicht. Herr, ich habe geglaubt, ich habe dich gehört. Und weißt du, der Teufel will die Stimme Gottes in Misskredit ziehen, in Zweifel ziehen, dass du ja, an dich selbst sogar verzweifelst. Und das ist das Beste. Das Beste ist, wenn du an dir anfängst, an dir selbst zu zweifeln. Habe ich richtig gehört, habe ich nicht richtig gehört? Und da sagt, Herr, ich habe den Eindruck, ich habe richtig gehört. Aber hier ist doch niemand. Was willst du nachts um 2 Uhr am Bahnhof? Und dann habe ich gedacht, ich fahre dieses Gelände mal ab. Und dann sehe ich jemand, wo ich vorbeifahre, jemand versteckt sich in der Mülltonne. Ich halte das Auto an und schalte die Scheinwerfer. Ich sage, keine Angst, keine Kripo, keine Polizei. Ich noch muss mit ihnen sprechen. Und da war ein Mann, der war auf der Flucht vor Gott. Und mit diesem Mann hinter der Mülltonne am Bahnhof, nachts um 2 Uhr durfte ich beten, oder 3 Uhr, nach einem Gespräch. Wir haben zuerst mal miteinander geredet und habe erzählt, was passiert ist, und sagte, ich bin auf der Flucht, mein Leben ist zu Ende, ich möchte nicht mehr weiter existieren. Und er hat hinter der Mülltonne die Herrlichkeit Gottes erlebt. Hinter der Mülltonne. Ich sehe, wie eine Gestalt hinter der Mülltonne steht, und dann zurück, Scheinwerfer eingeschaltet, und im Scheinwerferlicht hinter der Mülltonne Jesus verherrlicht. Wir müssen manchmal verrückte Dinge tun. Meine Frau sagt, was spinnst du? Nachts um 2 Uhr. Nein, ich sage, der Herr sagt mir, ich sollte gehen. Ich sollte gehen. Das ist, wie Gott einen leitet. Geistesleitung. Bitte nicht um Geistesleitung. Es kann sein, dass du nachts aufstehen musst. Geistesleitung. Täter des Wortes zu werden. Der Täter des Wortes zu werden heißt, auch nichts zu geben, nichts zu tun, nicht hinzugehen. Auch das gehört die andere Seite. Manchmal kommen die Leute und zerren einen, nehmen alles weg. Bete, bete für mich, bitte mach für mich das, bitte hilf mir, bitte steh mir bei uns weiter. Nein, sag danke, bete selber, kannst auch beten. Wie oft habe ich am Telefon bei mir zu Hause angerufen, wann kommt der Heiler wieder? Oder die Leute angerufen, wann kommt der Heiler wieder? Er sagt, er kommt gar nicht mehr vielleicht. Der Heiler ist da. Jesus ist da. Und wir können von Jesus alles erwarten. Wir müssen nicht von Menschen erwarten. Viele Menschen erwarten was von Menschen. Und wir müssen die Menschen abblocken und die Menschen zurückweisen. Wenn sie nichts von Jesus wollen, brauchen sie auch sonst nichts. Wir brauchen auch sonst nichts. Deshalb, wir müssen nicht Diener sein. Wir müssen immer mit der Salbung mitgehen. Und es ist so wichtig in unserem Leben, dass wir mit der Salbung mitgehen. Wo geht der Heilige Geist jetzt hin? Wie arbeitet Gott jetzt? Dass wir das sagen, was der Heilige Geist sagt, und das tun, was der Heilige Geist will, dass es getan wird. Und dann haut's rein. Dann treffen wir ein Schwarze. Dann gibt es keine Misserfolge. Aber weißt du, das ist nicht so einfach, sofort auf Anhieb die Stimme Gottes zu lernen. Ich glaube manchmal, ich kenne die Stimme Gottes, und ich muss immer wieder sagen, oh Heiland, vergib mir. Ich habe wieder Oropax in meine Ohren. Du hast geredet, aber ich habe es nicht gehört. Hilf mir. Und ich merke, aber dann sage ich, lieber Heiland, kannst du das noch irgendwie wieder gut machen? Und ich bin dankbar, dass der Heiland mir nochmals sagt und mir hilft, wenn ich das merke, dass es so nicht war. So, du kannst Gott bitten, Gott red noch einmal. Gott hilf mir, sag mir nochmals, korrigiere mal. Und ich weiß, ich habe Fehler gemacht, ich habe geschlafen hier. Ich hätte ein bisschen besser aufpassen sollen auf dein Reden. Wir würden weniger Dummheiten machen in unserem Leben, wenn wir mehr auf Gott hören würden. Was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. Sein, tun. Und dann haben wir guten Wein, dann haben wir Power, dann haben wir Freude, dann haben wir Sieg, dann haben wir Durchbruch. Und es ist auch im Geschäft, Nadine und die anderen, die irgendwo was im Geschäft haben. Es ist so wichtig, dass wir immer eine Lücke finden. Wo ist die Lücke? Die großen Geschäfte können wir nicht machen, das machen die Konzerne, die Globalisierten. Aber wo ist die Lücke? Wo finde ich eine Lücke? Wo finde ich jemand? Herr, führe mich mit jemandem zusammen, der mir hilft, der mir beisteht, der mich unterstützt, der mir unter die Arme greift. Bring mich mit irgendjemand in Kontakt. Und ich sage dir, Gott bringt uns mit Menschen in Kontakt, von denen wir nicht einmal geträumt haben. Gott hat gesagt, ich will euch Menschen zuführen. Ich will euch Hilfe zuführen. Und Gottes Hilfe kommt immer von Menschen. Von Frankfurt-Oder, als ich hier letzten Sonntag oder irgendwann von Frankfurt-Oder erzählt habe, kam jemand aus der Gemeinde auf mich zu und sagt, Bruder Matutis, denkst du, ich bin wert? Ich möchte mithelfen in Frankfurt-Oder, dir in der Gemeinde arbeiten. Mithelfen, einfach mithelfen. Der wollte gar nichts. Ich möchte mithelfen. Kann ich mitgehen? Erlaubst du, jemand, von dem ich gar nicht erwartet hätte, gar nicht gedacht hätte, kommt und ruft mich an am Montag. Kann ich. Ich habe zuerst gedacht, der Mensch ist wunderbar. finde ich, wie Gott Menschen führt. Gott gibt uns ins Herz, das zu tun und jenes zu tun. Gott gibt uns Aufträge. Gott zeigt uns, was dran ist. Und Gott bringt die Mannschaft. Und ich bin auch Gott so dankbar, auch die Mannschaft für diese Missionsarbeit, Explosionsarbeit oder Outreach. Oder ich weiß nicht, wie man das Ding nennt. Gott bringt das Team, die Menschen zusammen, wovon wir uns manchmal vielleicht nicht einmal träumen ließen. Das ist Gott. So, ich bete für manche andere Sachen, was Gott noch in der nächsten Zeit tun wird, hier in der Gemeinde. Ich denke, wir sind auf Expansion. Expansion, so ist es richtig. Expansion. Gott hat vor. Gleichzeitig, ich sage jetzt nicht zu viel, aber gleichzeitig habe ich, wo wir jetzt Frankfurt so ziemlich festgemacht haben, kriege ich einen Anruf von jemand und jemand sagt, Bruder Matthäus, ich werde von diesem Gedanken nicht mehr los. Ich habe ein wunderbares Haus gesehen, eine Villa gesehen, ein großes Haus, 600 Quadratmeter, 13.000 Quadratmeter Grund. Ich habe so ein großes Haus gesehen. Was denkst du davon? Und während er mir so erzählt, kommt mir plötzlich ein Bruder in den Sinn. Und er sagt, das ist nichts für mich, also für mich ist es nicht. Aber ich weiß, jemand ist sehr interessiert an sowas. Außerhalb von Berlin, so ein Haus, großes Haus, wo Christen zusammen wohnen und dergleichen. Und plötzlich, jetzt, ich denke, dass sie vielleicht in dieser Richtung was tut. Etwas, was plötzlich Gott, und das war die Vision, wie wir nach Berlin kamen. Ich kam nach Berlin mit einer Vision, ich will eine Villa, große Villa gucken, das habe ich von Süddeutschland irgendwo mitgebracht, diese Idee, große Villa, und viele Christen zusammen wohnen, und das war die Idee, aber wir haben diese Villa nicht gefunden, Gott hat uns diese Kirche geschenkt, und wir sind in dieser Kirche glücklich und groß geworden, aber ich denke, dass Gott an der Vision weiterarbeitet und nicht fertig ist, dass Gott eine Vision nicht aufgibt. Gott gibt eine Vision, und die wird realisiert, auch wenn es nach 100 Jahren sein muss. Diese wird verwirklicht irgendwann, und irgendwann kommt diese Vision zur Realisierung, dass Christen in einem Haus wohnen, und ich habe noch diese Vision, dass Christen eine Firma haben, alle zusammenarbeiten und alle anderen Geschäftsleute unterbieten. Das ist, was ich träume, dass wir keine Arbeitslosen in der Gemeinde haben. Und so wie Billy sagt, kein Armer soll unter euch sein, so ist meine Vision, es sollte keine Arbeitslosen in der Gemeinde sein. Meine Vision, die ich proklamiere und verkündige, ist, eine Kompanie, eine Firma zu haben. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll oder wie das funktionieren sollte, aber es kann funktionieren, wo Christen zusammenarbeiten, etwas produzieren und alles unterbieten. Ich weiß, dass sowas möglich ist. In Stockholm und Helsingborg und andere Städte, in Stockholm habe ich das kennengelernt, die existieren heute, die unterbieten den Staat, die zwingen sogar den Staat in die Knie. Dieser Bruder Imsen, der hat vor Stockholm die wollte christliche Radiosendungen machen. Und die haben gesagt, nee, gibt's nicht, wir brauchen nicht, wir sind christliches Land, da ist so Sekte da und so weiter. Was macht unser Bruder Imsen? Der stellt in den Hoheitsgewässern ein Schiff hin und strahlt christliche Radioprogramme Richtung Stockholm. Und dann schließlich nach einer gewissen Weile kommen die und sagen, Herr Imsen, ist doch Blödsinn, hier in Hoheitsgewässern zu stehen, kommen Sie, machen Sie richtigen Sender. Der hat eine 6-Farben-Zeitung, gibt er raus, die Christen arbeiten zusammen, die haben die größte Bäckerei Stockholms. Und unterbieten alle Bäcker in Stockholm und können produzieren, weil die zusammenarbeiten. Sie haben wie die ersten Christen, die glauben, die letzten Christen werden wie die ersten Christen werden, dass sie alles gemeinsam haben. Gemeinsam wirtschaften, gemeinsam arbeiten, und gemeinsam dienen. Ich bete, dass so etwas hier passiert, dass irgendjemand diesen Funken, diese Idee aufschnappt und sagt, wir arbeiten daran, was es auch immer ist. In Helsingborg haben sie Gebäudereinigung. Und die Christen arbeiten dort zusammen und sie unterbieten alle Gebäudereinigungen in der Stadt, die können sie gar nicht halten. Alle Aufträge gehen an diese Firma. Von den Christen sind in Stockholm, ich habe dort eine Woche gelebt bei diesen Leuten, die sind etwa 120 Leute, die zusammenleben. So groß ist diese Wohngemeinschaft. 120 Leute, Familien. Jeder hat so seinen Teil, aber eine Mahlzeit bei den Ausländern ist ja so, dass sie eine Mahlzeit gemeinsam haben. Das ist meistens abends. Die gemeinsame Mahlzeit, da sitzen sie alle zusammen, das ist ihre Andacht, sie haben ihre Ältesten in der Gemeinde und es funktioniert wunderbar und sie beschließen und jeder kriegt Taschengeld, das ganze Geld geht in die gemeinsame Kasse, gemeinsam beschließen sie, was gemacht werden. Sie schlagen den Staat, und zwar der schwedische Staat ist sehr schlecht, was Lehrerschaft und so weiter, Ausbildung ist. Schwedische Lehrer wollen nicht in öffentliche Schulen mehr unterrichten. Aber sie haben vom Kindergarten bis zum Gymnasium in ganz Schweden ein System, was den Staat schlägt und was den Staat eigentlich in die Knie zwingt und zu akzeptieren. Wenn der Spiegel ist keine christliche Zeitung, unser Spiegel, 18 Seiten für diesen Bruder und seine Arbeit verwendet in Deutschland zu beschreiben, das machen Christen in Schweden. Das machen Christen in Schweden. 18 Seiten, nicht nur 2 Seiten oder eine halbe Seite und nur eine kleine Zeile, wie sie von Jesustag irgendwo bringen. Oder kleine Notiz irgendwo, was passiert in Berlin. Dieser Mann, der hat sogar den König von Schweden in die Knie gezwungen. Der hat die ganze Stadt Stockholm zugeklebt. Wie kann ein König, das ist ja das Oberhaupt der schwedischen Kirche, wie kann er zulassen Homosexualität und tolerieren Homosexualität und so weiter. Und das war Stadtgespräch. Stadtgespräch. Nur als Beispiel. Weil er ein Potenzial, wirtschaftliches Potenzial hat, ist nicht von Spenden abhängig. Er arbeitet mit seinen Händen. Er wirtschaftet sein Geld auf legale Art und Weise. Muss niemand betteln, braucht keine staatlichen Zuschüsse, im Gegenteil, muss noch Steuern zahlen. Aber er kann etwas tun. Seid Täter des Wortes. Das ist, was wir möchten. Und die ersten Christen hatten alles gemeinsam. Da hatte keiner einen Mangel. Da hat's nicht gefehlt. Und ich glaube, der Tag sollte kommen, wo Christen so stark sind, dass sie das Sozialamt abschaffen können. Und die Krankenkasse abschaffen können. Und alles abschaffen können. Und dass sie ihre eigene Einrichtung haben und finanziell und wirtschaftlich so stark sind, dass sie Menschen dienen können und dann immer mehr Nicht-Christen mit hinaufnehmen und die werden Christen wieder. Weißt du, wenn du in diese Wohngemeinschaft hinkommst, da wird am Tisch gebetet, du hörst, bevor es Essen gibt, wird gepredigt. Ja, ich weiß, ich habe auch eine Predigt gehalten dort vor der Mahlzeit. Und dann gibt es erst Essen. Und wenn da einer sich nicht bekehrt, das ist der Prediger schuld. Seid Täter des Wortes. Predige das Wort. Tu etwas, löse etwas in der unsichtbaren Welt aus. Wir haben die Autorität. Christus hatte die Autorität. Benutze die Autorität, die Christus hatte. Und die möchte er dir und mir und uns allen geben. Und ich finde es ganz toll, was Billy uns hier diese Tage gelehrt hat. Weißt du, viele haben geschlafen, viele waren nicht da. Viele haben gedacht, na Billy, Texas, Amerika und so weiter. Vergiss Texas, vergiss Amerika, vergiss Billy. Aber der hat uns Wahrheiten gelehrt, die wir hier bitter nötig haben. Ganz besonders wir Deutsche. Der hat gelehrt. Nicht, dass du jetzt wartest, Jesus heilt, sondern Jesus ist in dir. Ich heile dich im Namen Jesu. Ich heile dich. Und ich weiß, manche fromme Brüder und Schwestern, ja, das ist Anmaßung. Es ist keine Anmaßung. Wenn Christus in dir ist, dann heilst du und nicht Jesus. Du bist nur ein verlängerter Arm von Jesus. Das ist alles. Wir sind verlängerte Füße, verlängerte Arme des Herrn und wir heilen im Namen Jesu. Weil wir plötzlich den Auftrag bekommen, heile jetzt, befreie, segne oder was es auch immer ist. Es ist so wichtig, dass wir die Initiative ergreifen. Und nicht warten, bis ein Engel kommt, bis das Wasser sich bewegt oder bis wir irgendwas Großartiges erleben. Wenn wir vom Herrn geleitet sind, dann können plötzlich wir sagen, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, steh auf. Und dann hat er ein bisschen durchgeschüttelt, den Lahmen, der wusste gar nicht, was passiert. Wenn Menschen gedient wird in der Kraft Gottes, die wissen nicht, was passiert. Die wissen nicht, was passiert. Was ist das? Was ist los? Steh auf und wandle. Geh, probier mal. Du kannst gehen. Und es läuft und es funktioniert. Und du wirst merken, wenn du der Stimme Gottes gehorchst, es funktioniert. Es funktioniert. Du kannst auf dem Wasser gehen. Du kannst Wunder erleben. Du kannst großartige Dinge erfahren. Preis Gott. Lass uns aufstehen und lass uns den Herrn preisen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns Dinge zeigst, wovon wir heute Abend noch gar keine Ahnung haben. Herr, und du möchtest, dass wir eine visionäre Gemeinde sind. Du willst, dass wir heute Abend prophetisch glauben, prophetisch denken, prophetisch handeln und dass wir erfüllt sind von Christus, erfüllt sind vom Heiligen Geist. Und derselbe Geist, der in Jesus wirkt, wirkt in uns heute Abend. Es ist kein anderer Geist. Derselbe Geist, der in den Apostel wirkte, wirkt in uns heute Abend. Es ist kein anderer Geist. Derselbe Geist, der all die Kirchen Geschichte hindurchwirkte, wirkt in uns heute Abend. Es ist kein anderer Geist. Herr, ich danke dir, dass wir nicht Stiefkinder sind, dass wir nicht eine vergessene Generation sind, sondern dein Volk, deine Gemeinde sind, Herr, dein Reich sind, Herr Jesus, und dass du deine Kraft in uns sterbliche Menschen hineinlegst. Und wir bekommen Unsterblichkeit. Halleluja. Deine Kraft in uns macht uns unsterblich, macht uns stark, macht uns reich, macht uns erfolgreich, macht uns siegreich, macht uns ja zu Menschen anderer Art. Halleluja. Danke, Jesus. Preise Gott heute Abend. Wir singen einen Chorus, auch ohne Tageslichtprojekt, und wir versuchen es auswendig zu singen. Wir preisen Gott und geben uns Gott hin. Und sag, Herr, fließe mit deinem Geist durch mein Leben. Heiliger Geist, erfülle mein Herz. Heiliger Geist, durchdringe alles in mir. dass ich Jesus verherrliche. Ich will in Jesus bleiben und ich bleibe in Jesus. Ich lebe mit Jesus, ich sterbe mit Jesus. Ja, ich werde mit Jesus auferstehen. Ich sitze mit Jesus an himmlischen Orten. Ich bin immer dort, wo Jesus ist. Ohne Jesus mache ich gar nichts. Mache ich keinen kleinen Finger krumm. Ohne Jesus geschieht nichts in meinem Leben. Aber Jesus in mir. Halleluja. Oh, der wirkt große Dinge. Komm zum Evangelium zurück. Jesus in dir, Jesus in uns. Ob die Welt es versteht oder verstehen will oder nicht, spielt keine Rolle. Du musst nicht der Welt Rechenschaft ablegen, sondern du musst Gott Rechenschaft ablegen. Mein Kind, bist du das gewesen, was ich aus dir machen wollte? Hast du das getan, was ich wollte, dass du tust? Und lass uns werden Täter des Wortes. Halleluja. Preis Gott. Halleluja. Voll von seinen Worten, voll von seiner Kraft. Vater, ich bete dich an. Vater, ich rühme dich. Jesus, du bist Sieger. Halleluja. Oh, Glorie, Herr. Dank und Ehre sei dir. Anbetung sei dir, Herr Jesus Christus. Halleluja. Shikataramashanda. Preise Gott. Preise Gott. Erhebe den Herrn. Rühme den Herrn. Danke dem Herrn. Gib dem Herrn die Ehre. Halleluja. Halleluja. Oh, du bist groß, oh Herr, du bist mächtig, du bist herrlich. Ich preise den Sieg des Herrn. Halleluja, preis sei Gott. Ehre sei Gott in der Höhe. Oh, du bist mächtig, Herr. Du bist herrlich, oh Herr. Und ich preise deine Größe heute Abend. Halleluja, 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 halleluja. Oh, Anbetung sei dir, oh Gott. Anbetung sei dir, oh Herr. Wir preisen den Herrn. Gott, du bist Herr Zebaoth. Preis Gott, wenn Gott segnet, macht sich der Teufel auf. Das ist natürlich, normal, ganz normal, Leute. Halleluja, Gott ist Sieger und Gott bleibt Sieger. Preis Gott, Gott ist ein Gott der Macht und der Stärke. Preis dem Herrn und wir erheben den Herrn. Wir rühmen den Herrn, halleluja. Lass uns weiter Gott preisen mit Chorussen. Lass uns Gott weiter rühmen mit Chorussen und ihn anbeten, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Lasst uns sein, lasst uns tun und lasst uns haben. Und wir werden es haben, wir werden es sehen, wir werden es empfangen, wir werden schmecken. Die Güte Gottes. Halleluja. Wenn wir das tun, was er uns sagt. Halleluja. Vielleicht ist irgendein Wort Gottes in unserer Mitte heute Abend. Und bevor ich schließe, ich empfinde, Gott will zu uns reden. Wenn irgendjemand ein Wort von Gott hat in diesem Moment, was er euch sagt, das tut, egal für was es ist. Ich weiß es nicht, was Gott für einen Plan hat und wohin der Heilige Geist leitet oder wie der Heilige Geist geht. Aber vielleicht ist jemand, der ein Wort von Gott hat, ein Wort der Ermutigung, ein Wort der Orientierung, ein Wort der Inspiration. Vielleicht ist jemand da und ich spüre in diesem Geist, wo der Herr hier wirkt, wo Licht und Finsternis, Leben und Tod, wo Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft präsent ist, da ist Gott gegenwärtig.